Grüß Gott und guten Morgen. Ich bin noch gefragt worden, ob ich beim Gottesdienst heute sprechen würde. Ich habe gesagt, ja, ich mache es gern, denn da kann man noch ein bisschen etwas abrunden von dem, was uns gestern am Seminartag beschäftigt hat. Wir haben das Thema ja gehabt, das ist schon angeklungen, über dass an Christus meine Seele gesund wird und dass es vor allem darum geht, einen Weg in die Freiheit zu finden, wo ich frei werde, auch von den Vorgaben meiner Umgebung, meiner Kultur, meiner Mentalität, nicht zuletzt auch von den Vorgaben, die ich aus meinem Elternhaus mitbekommen habe, dass ich nicht lernen muss, also nicht nach den Vorstellungen anderer leben muss. Und es gibt noch einen weiteren Schritt, der zu diesem Weg in die Freiheit gehört, und das ist das, was unter dem Stichwort Vergebung zu nennen ist. Das griechische Wort für Vergebung bedeutet eigentlich so viel wie etwas loslassen, jemanden freilassen, entlassen, ihn vom Haken lassen sozusagen, auch in Ruhe lassen. Es kann bedeuten auch wegschicken, etwas buchstäblich wegschleudern, um es loszuwerden. Es kann Entlassung bedeuten. Und das Wort, das mit Vergebung übersetzt wird, heißt eigentlich dann nichts anderes als eine Amnestie, jemanden eine Sache erlassen und ihn nicht länger darin festhalten wollen. Vergebung gehört zu den Einzigartigkeiten des Evangeliums. Es gibt ganze Kulturen, da kennt man keine Vergebung, sondern nur Vergeltung. Da ist nur die Rache erlaubt und sogar geboten. Alles andere wäre Schwäche oder zieht den Verlust der Ehre nach sich. Es gibt das Vendetta-Prinzip, das mündet dann in die übersteigerte Blutrache und setzt oft genug eine unheilvolle Spirale der Vergeltung in Gang. Der Lamech in 1. Mose Kapitel 4, 23, 24 ist so einer. Übersteigerte Blutrache wird da sichtbar. Vergebung wäre Schwäche. Im Alten Testament hat dann das Lex Talionis schon so eine Art Ausgleich versucht, eben das Bekannte, was wir gehört haben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus setzt aber dem von Anfang an schon gegenüber, ich sage euch, widerstrebt nicht dem Übel. Im Evangelium wird uns Vergebung abverlangt, egal ob der andere seine Schuld einsieht oder nicht. Am Kreuz betet Jesus, Vater, vergib ihnen. Auch Stephanus bei seiner Steinigung, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Da ist die Bereitschaft zur Vergebung, obwohl es weder Einsicht noch Reue oder Buße gibt. Vergebung, das unbedingte Gebot Jesu. Im Vater unser nimmt es fast den längsten Raum ein, wenn man den kleinen Zusatz noch dazu nimmt in den Versen 14 und 15 vom Kapitel 6. Ich lese uns diesen Text. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vers 12 und dann in Vers 14. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vergebung ist ein erster Schritt in die Freiheit. Und dieser Schritt geht immer von mir aus. Manchmal wird das umgedreht heute, dass man sagt, zuerst muss Heilung der Verletzung passieren, dann eventuell Versöhnung und am Ende kann ich vergeben. Wir hatten da mal eine Tagung mit einer Therapeutin, die war sehr gut eigentlich, nur am Schluss kam dieser kleine Schlenker und da bin ich ein bisschen aufgestanden. Im Evangelium ist nicht davon die Rede, dass erst die Verletzung geheilt wird und dann vielleicht Versöhnung angestrebt wird und am Ende wird Vergebung. Es ist nur die Rede von Vergebung. Ich kann ein paar Dinge sagen, was Vergebung eigentlich nicht ist. Es bedeutet zum Beispiel nicht die Sache oder den Vorfall gutheißen. Also das mit den Schnitten, das war einfach nicht in Ordnung. Ich zögere übrigens an der Stelle nicht, bedanke mich sehr herzlich für die viele gute Hinführungen, Liedern und Gebeten zu unserem Thema. Klammer zu. Vergeben heißt auch nicht verstehend rationalisieren. Ja, der handelt halt so, weil. Der ist selber immer grob angefasst worden, darum ist er jetzt auch so grob. Vergebung heißt auch nicht, den Vorfall zu entschuldigen. Es bedeutet auch nicht verharmlosen. War ja nicht so schlimm. Ich bin halt ein bisschen empfindlich. Vergeben bedeutet auch nicht vergessen, denn das kann dauern. Vergebung ist auch von Versöhnung im Sinne eines wiederhergestellten guten Einvernehmens zu unterscheiden. Vergebung, das ist so eine Einbahnstraße, die fahre ich alleine. Versöhnung wäre das mit Gegenverkehr. Kann aber passieren, dass es trotzdem dann nicht gut geht. Aber eine Sache kann ich immer. Ich kann etwas vergeben. Denn Vergebung ist eine Willensentscheidung. Emotionen sind bei der Gelegenheit völlig zweitrangig, denn ich folge einer Anweisung Jesu. Bei Vergebung, da geht es um Gehorsam, nicht um Gefühl. Im Grunde ist Vergebung eine rechtsverbindliche Sache. Ich vergebe dem anderen, ich gebe es weg, ich behalte nichts länger gegen ihn in der Hand. Ich lege die Sache aus der Hand und ich lege sie in die Hand Gottes zurück. Ich übergebe die Sache an ihn, damit er zu seiner Zeit und auf seine Weise mit dieser Sache umgeht. Vergebung stellt auch keine Bedingungen. Ich vergebe dir, wenn du deine Schuld einsiehst, wenn du dich änderst. Nein, Vergebung heißt, Gott, hier ist dieses Ding. Es ist mir längst zu schwer geworden, es zu tragen. Ich gebe es ab an dich. Geh du damit zu deiner Zeit, auf deine Weise, in deiner Art damit um. Und ich trete damit auch zurück von meiner Rolle als Ankläger oder Verkläger der Brüder. Ich sage in Klammern dazu, das Verklagen, das macht immer der Feind. Wenn ich zum Verkläger der Brüder werde, dann stelle ich mich auf die Seite des Feindes Gottes, denn seine Lieblingsgeschichte ist es, uns anzuschwärzen bei Gott. Dann verbünde ich mich mit ihm. Vergebung heißt, ich bin nicht länger Ankläger und Verkläger. Ich bin auch nicht Richter. Ich verzichte auf Rache, Genugtuung, Vergeltung, Heimzahlen, die berühmte Retourkutsche. Natürlich gehört zum Vergegenwärtigen auch dazu, dass man ehrlich wird zu sich selber und sagt, ja, das war schlimm. Und es hat sich böse angefühlt. Es geht nicht darum, zu verdrängen. Verdrängung ist nicht gefordert und auch nicht hilfreich. Und manchmal sage ich dazu, wenn bestimmte Gefühle im Zusammenhang mit erlittener Verletzung immer wieder hochkommen, ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass man zu rasch vergeben hat, dass man die Sache nicht in ihrer ganzen Schwere auch angeschaut hat. Nein, man darf sich bewusst machen, es war heftig, es hat wehgetan. Und ich muss es überhaupt nicht bagatellisieren. Aber wenn ich dann die ganze Schwere der Geschichte wahrnehme, kann ich sagen, Gott, jetzt erst recht. Ich kann es nicht länger tragen. Ich lege es in deine Hände. Mach du etwas damit. Mach du was daraus. Natürlich könnte man in Klammern auch anmerken und fragen, dass ich so gekränkt und verletzt bin. Vielleicht sagt das auch etwas über mich. Zum Beispiel eine nicht ausreichend gefestigte Identität in Christus, dass mich jeder Huster gleich mal in Frage stellt und dass ich mich immer gleich angegriffen fühle. Oder kann ich es eben lernen und sagen, Herr, ich bin etwas in dir. Ich bin das, was du über mich sagst, was du in mir siehst, was du aus mir machen möchtest. Ich muss mich nicht von allem umpusten lassen. Aber ich sage das nur in Klammern dazu. Vergebung verhindert dann, dass Verbitterung sich ausbreitet. Wer nicht vergibt, bleibt in Bitterkeit gefangen. Wenn man die Sache immer wieder hervorholt, die Sache ständig wiederholt, dann entsteht in unserem Kopf der Eindruck, dass es nicht nur einmal geschehen ist, sondern es wiederholt sich ständig. Dieses Wiederhervorholen ist gefährlich, denn es ist nur einmal passiert. Aber in meinem Kopf läuft dieser Film wieder und wieder und wieder. Und auf einmal denke ich, das ist schon 100-mal geschehen. Verweigerte Vergebung wirkt nämlich als Verstärker des Unrechts. Natürlich vergiftet verweigerte Vergebung alle Beziehungen der Betroffenen untereinander nachhaltig. Und verweigerte Vergebung kann auch zur verborgenen Ursache für Burnout werden. Ich weiß schon, Burnout wird ausgelöst oft durch eine Arbeitsüberlastung, aber je länger Leute in solchen Geschichten drinnen stecken und das dann auch behandeln lassen, desto öfter kommt ans Licht, dass da eine alte Geschichte ist oder ein ganzer Lebensstil, wo man Vergebung verweigert hat, wo man nicht versöhnt ist mit dem, was da früher einmal gewesen ist. Und dann wird die Überlastung zum Auslöser. Aber im Untergrund ist etwas ganz anderes, das mich ständig stresst, ständig belastet. Verweigerte Vergebung, das wird so etwas wie zum Kriechstrom der Seele. Wer ein bisschen Ahnung von Strom und Elektrik hat, weiß, was es ist. Ständig fließt nämlich Energie ab und kommt nicht an, wo es sein könnte. Verweigerte Vergebung macht erschöpft. Und dann muss man das von Jesus genau hören, was er dazu sagt. Verweigerte Vergebung ist eine Blockade ersten Ranges für jede Art von Segen. Es wird gesagt, vergib uns, wie wir vergeben. Und die Logik ist sehr einfach. Wenn wir anderen nicht vergeben, vergibt Gott uns auch nicht. Und dann bleiben wir unter Schuld. Und Gott segnet natürlich keine schmutzigen Hände. Das ist das strammste und strengste Fass, wo Jesus Anmerkungen noch so in Fußnoten praktisch zur Heilsgewissheit macht. Verweigerte Vergebung vermag irgendwie alles in Frage zu stellen. Er ist da unheimlich stramm und ich finde überhaupt keinen Weg, es abzumildern. Er sagt, wenn ich euch eh schon so klar sage, dann bitte um Himmels Willen, vergebt und löst die Blockade für den Segen. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Aktionismus in unseren Gemeinden, und ich meine es gar nicht abwertend, wie viel Gutes bemühen, wie viele Versuche, Dinge in Gang zu bringen, wie viel Gebet um Erweckung, wie vieles, was wir gerne möchten, wo wir Menschen gewinnen möchten, es einfach nicht gelingt. Weil Gott sagt, sorry, bringt erst einmal bei euch die Dinge in Ordnung. Verweigerte Vergebung blockiert den Segen. Verweigerte Vergebung ist eine Katastrophe für eine Gemeinde, die sich aufmachen möchte zum anderen. Verweigerte Vergebung setzt dann auch die Kräfte zur Heilung der Verletzung frei. So geht es nämlich. Wenn ich vergebe, dann vermag sich eine Wunde zu schließen. Vergebe ich nicht, dann kratze ich ständig daran herum und es blutet immer nach. Verweigerte Vergebung, das ist wie das ständige Aufkratzen einer Wunde. Während Vergebung, die gewährt wird, die Kräfte zur Heilung von Verletzung freisetzt. Durch Vergebung erfahre ich dann die Befreiung von der Opferrolle. Ich verweigere mich einfach, eine Identität als Fußabtreter einzunehmen. Ich beziehe meine Identität nicht aus dem, was mir angetan wurde, sondern aus dem, was ich in den Augen Gottes bin. Und da bin ich kein Opfer, sondern ein geliebtes Kind. Vergebung ist in der Lage, mich aus der Opferrolle freizumachen. Ich bin auch nicht länger nachtragend, denn Nachtragen belastet immer den, der eine Sache nicht loslassen und abgeben kann. Nachtragen, das ist anstrengend und überhaupt nicht gescheit. Nachtragen heißt, ich trage es dem anderen nach. Er ist völlig unbelastet, irgendwo schon längst unterwegs, hat längst vergessen, was da gewesen ist. Nur ich trage ihm die Sache nach. Nachtragen heißt, die giftige Pille selber zu schlucken und hoffen, dass der andere dran stirbt. Wir wissen um den Mechanismus, wir fressen die Sache in uns hinein und dann frisst sie uns von innen her auf. Lässt uns ausbrennen, Burnout. Ich möchte mich auch dem verweigern, diesem inneren Vorhalten. Es gibt eine Instanz, der kannst du alles vorhalten. Gott selber. In den Klagepsalmen geschieht es sehr oft. Jemand hat einmal gesagt, über die Hälfte der Psalmen, das ist Klage. Klagepsalmen, das heißt, ich lasse bei Gott Dampf ab, aber ich nehme das Gericht nicht in die eigene Hand. Es ist uns erlaubt, die Sache Gott vorzuhalten, ihm vor die Füße zu werfen und zu sagen, schau her, das ist Unrecht gewesen. Und er sagt, ja, ich weiß, gib her, lass los, leg's in meine Hand und wage nur nicht, es wieder mitzunehmen. Es gibt es auch nicht. Man legt die Sache Gott vor, Gott hast es gesehen. Ja, sagt Gott, wirklich schlimm, danke, dass du das so einfühlsam siehst, lieber Vater im Himmel, und dann nimmt man das Paket wieder mit. Schmeiß ihm vor die Füße, er ist Kummer gewöhnt. Klag's ihm. Lass Dampf ab vor Gott. Darf man. Aber dann lass es bei ihm liegen. Und versuch auch nie, Gott den Arm auf den Rücken zu drehen und ihn dazu zu bringen, die Angelegenheit in deinem Sinn zu erledigen. Macht er nämlich nicht immer. Natürlich wäre der nächste Schritt nach Vergebung Versöhnung. Aber wie gesagt, das setzt voraus, dass mir der andere entgegenkommt, dass da Schuldeinsicht ist. Das kann gut gehen oder auch nicht. Und natürlich gehört es nach Vergebung und Versöhnung dazu, dass man an Veränderung arbeitet. Nein, Dinge müssen sich nicht einfach ständig wiederholen. Und man muss auch nicht in einer Gemeinde insgeheim diesen Gedanken pflegen, der andere muss mir ja vergeben. Das ist an die Adresse derer, die eben was falsch gemacht haben. Nein, man kann Veränderung wünschen, man kann sie wollen und anstreben. Es muss nicht ständig wie selbstverständlich vergeben werden. Doch, es soll. Aber es soll auch Veränderung passieren. Und überall dort, wo auch die Bitte um Vergebung dann wiederum ausgesprochen wird, und wo jemand schuldig geworden ist, da gibt es für mich noch eine Sache, die ganz entscheidend ist. Zur Vergebung gehört immer auch die Rehabilitation. Rehabilitation heißt, ich sehe den anderen nicht als Schmutzfinken, ich sehe den anderen nicht schuldig, sondern ich sehe den anderen immer umkleidet mit Christus, angetan mit der Makellosigkeit Christi. Wir haben so oft das Problem, dass Leute die Dinge falsch gemacht haben und es ist bekannt geworden, dass die aus diesem Eck nie wieder rauskommen. Und ich kann es jedem nur wünschen, dass er da um geheiligte und geheilte Augen betet, dass er sagt, Gott, egal was der andere getan hat, anderen oder mir, er ist immer noch ein Bruder. Und auch wenn er schuldig geworden ist und um Vergebung gebeten hat, ich möchte ihn sehen als jemanden, der umkleidet ist mit Christus. Niemals anders. Und das kann ich auch entscheiden, dass ich sage, Gott, du bist sein Kleid und er steht vor dir, auch tadellos und makellos, rehabilitiert. Ich habe zu meiner Frau mal gesagt, beim Frühstück ist man so rausgerutscht in irgendeinem Zusammenhang, gesagt, Agnes, wir brauchen einen entspannten Umgang mit Sünde. Und meine Frau ist schon eine sehr fromme Frau, und der Löffel fällt klirrend auf die Tasse. Was meinst du damit? Entspannter Umgang mit Sünde. Ich sage ganz einfach, Agnes, Sünde happens. Sünde passiert. Das ist noch dieser Weltlauf. Was regen wir uns so auf, als wäre jetzt der Zusammenbruch? Nein, ich heiße Sünde nicht gut, wo käme ich denn dahin? Aber dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn jemand was falsch macht. Es kommt vor. Und dann geht man mit der Geschichte zu Gott und er kann sie klären und bereinigen. Zur Vergebung gehört natürlich auch noch ein kleiner, schöner Schritt. Ich versöhne mich mit meiner Vergangenheit. Heißt, ich versöhne mich mit dem, was geschah. Versöhne mich mit dem, was mir da angetan wurde. Man kann sich mit seiner Geschichte nur versöhnen, denn man kann sie nicht verändern. Man kann sie nicht ungeschehen machen. Sie lässt sich nicht umschreiben. Die Geschichte, die ich habe, die war, so wie sie nun einmal ist. Und mich versöhnen mit meiner Geschichte heißt, das bin ich, das gehört zu mir. Gott macht mir das nicht zum Vorwurf. Ich bin für ihn keine Peinlichkeit. Er liebt mich mit allen Dellen, Kratzern und Beulen in der Karosserie meines Lebensfahrzeugs. Er liebt mich. Auch wenn ich schwierig bin oder schwach. Aber ich versöhne mich mit meiner Geschichte und habe dieses Vertrauen, dass Gott in dieser Geschichte auch noch Momente sieht, wo er sagt, das kann ich fruchtbar machen. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, wo andere schuldig geworden sind. Ich weiß, was andere, die auch schuldig geblieben sind. Aber ich bin jetzt auch gekommen in dein Leben, um mit meiner Kraft und Fülle gegenwärtig zu sein und alles, was da schiefgelaufen ist, auszugleichen. Ich kann es ändern, ich kann es anders machen. Ich kann dafür sorgen, dass keine Geschichte zu einer Katastrophe wird. Vielleicht bist du jemand, der etwas brüchig ist, der Risse hat, Defekte hat, der nicht mehr unbeschädigt ist. Aber ihr kennt alle diese schöne Geschichte von diesem Wasserträger, das habt ihr sicher schon mal irgendwo gehört, der mit diesen beiden Krügen da unterwegs ist und da ist ein Krug, der ist intakt, einer hat einen Riss in der Seite und einer bringt alles Wasser nach Hause, das der Wasserträger holt, der andere verliert die Hälfte. Und irgendwann sagt dieser Krug, der mit dem Riss in der Seite zu dem Wasserträger, es tut mir leid, dass ich so eine Enttäuschung für dich bin. Dieser Riss in meiner Seite sorgt dafür, dass ständig Wasser abfließt. Ich bin beschädigt. Ja, sagt der Wasserträger, ich weiß und ich habe es benutzt. Wenn wir heute zurückgehen, dann schaust du auf deine Seite des Weges und dann wirst du Blumen sehen. Denn ich habe gewusst, du bist leck. Ich habe gewusst, dass bei dir immer was abfließt. Also habe ich Samen auf den Weg gestreut. Und es wachsen wunderschöne Blumen, die du bewässert hast. Und wärst du nicht so, wie du bist, dann gäbe es diese Blumen nicht. Jeden Tag kann ich meinem Herrn einen Strauß heimbringen, über den er sich herrlich freut. So wie du bist, so ist es gut und ich habe es oft genug erlebt, dass Menschen mit Beschädigungen, Menschen mit Defekten, Rissen und Brüchen mehr Wasser des Lebens in die Umgebung verströmen als Leute, die gesund sind. Und dass aus rissigen Gefäßen das Licht besser herausleuchtet in die Welt als Leute, die so geschlossene Systeme sind. Also Versöhnung mit meiner Geschichte. Und das Letzte ist dann natürlich dazu, dass ich auch da mit Gott Frieden schließe. Ich hätte ja fast gesagt, aber ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist, dass ich auch Gott vergebe. Aber sagen wir es mal so, Frieden schließen damit, weil mir bestimmte Dinge nicht erspart geblieben sind. Frieden schließen, weil er manches zugelassen hat. Frieden schließen, weil er mir scheinbar etwas schuldig geblieben ist. So eine Unversehrtheit. Frieden schließen und es zurückgeben, alles in die Hand Gottes und sagen, Gott, du machst etwas daraus. Du kannst aus jedem Scherben, immer noch ein Gefäß machen, das brauchbar ist für dich. Aber wie gesagt, back to square one. Der erste Schritt, ich vergebe dem anderen. Ich gebe es in die Hand Gottes. Und er sagt, vielen Dank, ich werde mich darum kümmern. Verlass dich darauf. Bei mir sind nicht 5 gerade, aber du bist die Last los. Und es liegt in meinen Händen und ich bin Kummer gewöhnt. Ich kann viel tragen. Ich habe letzten Endes alle Schuld getragen. Aber gib du's her, denn du vermagst sie nicht zu tragen. Werd frei und selbst wenn du Defekte, Nöte, Brüche hast in deinem Leben, ich kann immer noch etwas daraus machen, denn er ist der Gott aller Möglichkeiten und aller Fülle. Amen.